Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Meister für Schutz und Sicherheit, auf jeden Fall. Die Investition von dem Geld bekommt man auf jeden Fall zurück.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Montagmorgen oder wann auch immer ihr den Podcast für Schutz und Sicherheit hört. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es Teil 2 unseres Interviews mit Armin Liebler aus China. Und danach geht's weiter mit unserem Gewinnspiel. Heute werden die Gewinner vom GSS-Fernlehrgang bekannt gegeben. Und für die Meister geht's in die Endrunde. Das aber, wie gesagt, nach dem Interview mit Armin Liebler.
Haben Sie vorhin gesagt, Meister für Schutz und Sicherheit. Was hat Ihnen das gebracht? Was würden Sie unseren Hörern empfehlen, wenn die jetzt auch eine Qualifikation anstreben?
Also ein ganz greifbares Beispiel, was es mir gebracht hat, ist, dass man hier in China eigentlich nur eine Arbeitserlaubnis bekommt, wenn man einen Studienabschluss hat. Es sei denn, man wird vom Unternehmen entsendet, was damals bei mir nicht der Fall war, sondern ich bin sozusagen mit einem Partner zusammen auf eigene Faust hier rübergekommen. Und der Meister für Schutz und Sicherheit, wenn man den übersetzen und beglaubigen lässt, der wird ja praktisch mit einem Bachelor-Studienabschluss gleichgesetzt. Das hat mir also ermöglicht, hier längerfristig zu bleiben und hier ein Visum zu bekommen und zu arbeiten. Das wäre ein Beispiel. Anderes Beispiel natürlich ist zum einen die Vernetzung mit den Dozenten. So haben wir uns unter anderem ja damals auch kennengelernt.
Genau.
Und auch mit den anderen Mitschülern, mit denen ich teilweise auch noch Kontakt habe. Und ich bin generell ein Freund davon, sich zu vernetzen, sich auch gegenseitig auszutauschen. Das ist meiner Ansicht nach eine sehr hilfreiche Angewohnheit, die wir vielleicht auch bei uns in der Branche generell noch mehr pflegen sollten. Und natürlich das ganze fachliche Wissen, überhaupt Situationen, Lagen einschätzen zu können, Handlungsoptionen einschätzen zu können, Risiken abwägen zu können, Optionen zu kennen, technischer Natur, organisatorischer Natur. All das ist natürlich in dem Meisterlehrgang vermittelt worden und ist extrem wichtig, um erfolgreich wirken zu können.
Nee, ist auch interessant für Hörer, die jetzt auch überlegen, vielleicht mal ins Ausland zu gehen, weil man immer überlegt, ein deutscher Abschluss bringt im Ausland ja nichts, speziell die rechtlichen Sachen zum Beispiel kann ich ja da gar nicht verwenden. Aber trotzdem ist natürlich viel außenrum und wie Sie sagen, einfach diese Erfahrung, dann auch diese Kommunikation mit anderen in dem Bereich macht dann sicher Sinn, dass man trotzdem entsprechende Qualifikation hat.
Dazu kann ich Ihnen ein Beispiel des heutigen Tages geben. Ich habe vor 2 Tagen ein Angebot für eine Brandschutzunterweisung, Fire Safety Training, hier an ein Industrieunternehmen abgegeben. Und da hat jetzt der chinesische Einkauf nachgefragt, was man da für Qualifikationen bräuchte. Und dieses Training abzuhalten, natürlich, um Vergleichsangebote einzuholen. Dann habe ich denen reingeschrieben, dass man auf jeden Fall eine Qualifikation als Brandschutzbeauftragter braucht. Da gibt es natürlich keinen anderen außer mir in Deutschland oder wenn dann in China oder wenn dann kennen die den nicht. Das bedeutet, ich habe keine allzu aggressiven Verhandlungen bezüglich des Preises, den ich da abgegeben habe, der nicht so schlecht war, zu erwarten. Also im Ausland sind, ich kann jetzt für China sagen, definitiv deutsche Berufsabschlüsse und auch die deutsche Arbeitserfahrung ist hier sehr hoch angesehen und ich denke, das ist auch in anderen Ländern der Fall. Mhm. Ich glaube auch in Amerika, auch wenn die sich vielleicht teilweise anders dazu formulieren, aber ich denke schon, dass die da auch einen gewissen Respekt davor haben. Ja. Teilweise vielleicht sogar ein bisschen neidisch sind, weil sie ja eben nur ein Learning by Doing Ausbildungssystem haben.
Ja, denke ich eben auch, dieses duale System, was wir in Deutschland haben, ist weltweit wirklich anerkannt und manche wollen es auch kopieren, weil es entweder, wie Sie sagen, nur Learning by Doing gibt oder andere nur schulisch und diese Kombination sicher hier sinnvoll ist. Nächste Frage, was macht aus Ihrer Sicht ein gutes Sicherheitsunternehmen aus?
Ein gutes Sicherheitsunternehmen rechnet nachhaltig, macht keine Milchmädchenrechnungen auf. Da gibt es ja immer dieses alte Modell, wo dann die Frau den betriebswirtschaftlichen Teil gemacht hat und der Ehemann hat sich um den fachlichen Teil gekümmert. Das fand ich eigentlich teilweise ganz gelungen, gerade bei kleineren Unternehmen. Ja. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man wirklich nachhaltig rechnet. Ein gutes Sicherheitsunternehmen wird nicht jeden Auftrag annehmen. Wird eventuell sogar die Fähigkeit dazu haben, Kunden, die Anforderungen haben, die für sie selbst riskant sind, weil die Qualitätsanforderungen nicht angemessen sind oder weil sie eben Dinge verlangen und dann auch vertraglich fixieren möchten, die sie selbst in eine Risiko- oder Haftungslage bringen. Ein gutes Sicherheitsunternehmen wird dazu in der Lage sein, solche Kunden umzustimmen und sie ihre Anforderungen überdenken zu lassen oder eben auch mal Nein sagen und sagen, also gerne, könnt ihr dann gerne mal mit der, wie auch immer, die das machen, günstigeren Konkurrenz probieren, aber wir sind an solchen Aufträgen nicht interessiert. Das muss man sich natürlich erstmal erlauben können, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht zu allem Ja und Amen sagt. Ich denke auch, dass ein gutes Sicherheitsunternehmen, das ist etwas, was mir beim Herrn Fricke sein Unternehmen, beim ISS immer ganz gut gefallen hat, in die Qualifizierung der Mitarbeiter investiert und auch versucht, und das ist auch was ich versuche hier in China ein bisschen so zu machen, dass man eigene Mitarbeiter auch unterstützt und fördert und sich freut, wenn die eventuell mal zum Kunden überwechseln, weil das sind natürlich auch die besten Botschafter dann fürs eigene Unternehmen, wenn die dann irgendwann beim Kunden im Einsatz sind. Also da habe ich immer nicht verstanden, warum manche Unternehmen da so dagegen sind. Ich finde, das ist eine gute Geschichte, die auch dem Unternehmen zugutekommt und die ein gutes Sicherheitsunternehmen auch auszeichnet. Dass die eigentlich stolz drauf sind, wenn ein Kunde Mitarbeiter von ihnen abwirbt.
Ja gut, langfristiger Erfolg wird, genau wie Sie sagen, nur funktionieren, wenn ich eben nicht jeden Auftrag annehme, wenn ich meine Mitarbeiter qualifiziere und dann eben entsprechend eine qualitativ hochwertige Leistung hier abliefern kann. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht in der Sicherheitsbranche ändern? Zweiter Punkt, den haben wir gerade schon diskutiert.
Also ich glaube, dass in der Sicherheitsbranche, dass es ein paar Probleme gibt, die ich immer so generell wahrnehme, wenn ich mir andere Leute aus dem Bereich Sicherheit anschaue. Eins ist, dass vielleicht ein bisschen mehr fachübergreifende Kompetenz teilweise gut wäre, dass man sich also durchaus auch mal mit Leuten aus der Einkaufsabteilung, aus der Verkaufsabteilung, aus der Buchhaltung, wie auch immer, unterhält. Das macht dann auch selbstbewusster, wenn man später mit den Kunden umzugehen hat, wenn man eben nicht nur die Kenntnisse hat, die auf die eigene Branche oder auf den eigenen Fachbereich bezogen sind, in Chancen und Risiken, durchaus auch prozentual denken und etwas mehr Verkaufsgeschick. Nicht nur für unsere Leistungen, die dann bezahlt werden, sondern auch für unsere Sache an sich. Ich habe häufig erlebt, dass ich in Gesprächen mit Kunden, bei denen ein gewisses Verständnis für manche Betrachtungsweisen, die wir in der Sicherheit haben, wecken konnte oder auch ein bisschen mehr Risikobewusstsein teilweise wecken konnte. Ich glaube, das würde uns generell besser tun, wenn wir unsere eigene Sache ein bisschen mehr verkaufen und ein bisschen besser verkaufen würden und auch plastischer darstellen würden, was die Gründe dafür sind, warum wir manche Empfehlungen beispielsweise aussprechen oder warum wir manche Sachen eben nicht machen möchten. Beispielsweise hatte ich jetzt unlängst eine Anfrage vom Unternehmen, das eine Räumungsübung durchführen wollte und der CEO wollte das halt sozusagen ein bisschen als ein Schockerlebnis aufsetzen für die Mitarbeiter, um denen ihre Awareness halt zu erwecken und hatte deswegen vorgeschlagen, dass das Ganze zum einen erste Räumungsübung gleich ohne Ankündigung durchgeführt wird und dass die Flure ein bisschen vernebelt werden. Dann habe ich ihm ein bisschen dazu beschrieben, zum einen zum Thema Vernebeln, wenn auch Schwangere, die haben 600 Mitarbeiter, das sind ihr Headquarter in China, wenn auch schwangere Mitarbeiterinnen beispielsweise hat oder auch bei normalen Mitarbeitern, wenn da was passiert und er hat es vorher nicht mit der Versicherung, mit der Haftschutzversicherung abgeklärt, dann werden die dafür nicht gerade stehen, sondern bleibt das Unternehmen auf den Kosten sitzen, was natürlich direkt auf ihn zurückfallen würde und zum anderen, wenn er da einfach vernebelt, ohne es vorher anzukündigen und dann ruft jemand hier die Polizei oder die Feuerwehr, dann sollte er sich ganz schnell ein Taxi zum Flughafen buchen und schauen, dass er aus China rauskommt, denn ich denke, die würden das nicht so lustig auffassen. Also die Sachen ein bisschen mehr plastisch in Bildern, den Leuten auch ein bisschen vermitteln, wie wir denken in unserem Business.
Wenn Sie es heute nochmal so entscheiden hätten, würden Sie wieder in die private Sicherheit gehen?
Auf jeden Fall. Der habe ich viel zu verdanken der privaten Sicherheit. Viele schöne Momente, auch einige traurige Momente, viel persönliche Entwicklung. Auf jeden Fall ist genau das Richtige für mich.
Ja, Herr Lieber, jetzt kommen wir so langsam zum Ende unseres Interviews. Können Sie unseren Hörern ein Buch empfehlen?
Herr Zitzmann, ich lese eigentlich recht viel. Aber Was? Das sollte ja im Idealfall etwas sein, was auch einen gewissen Nutzen bringt. Vielleicht den Praxisleitfaden Unternehmenssicherheit.
Okay.
Das ist so eine Sache, mit der ich immer wieder mal gearbeitet habe, auch hier in China, aus der ich Auszüge verwendet habe. Und wo man einige Sachen, die dann doch ein bisschen mehr ins Detail gehen, ein bisschen mehr Wissen erfordern, recht gut nachlesen und einstudieren kann. Das ist ein relativ dicker Wälzer und das ist eben eine Sammlung von Werken sozusagen für den Bereich Unternehmenssicherheit, so eine Art Arbeitshilfe, die auch regelmäßig aktualisiert wird. Das ist aber der Stand von vor 9 Jahren, als ich aus Deutschland raus bin. Ich hoffe, das wird noch aufgelegt.
Es gibt, glaube ich, inzwischen eine neue Auflage. Ich werde es auch in den Shownotes entsprechend verlinken.
Was war denn das? Ich wollte auch noch ganz kurz eine Ergänzung, weil Sie mich vorhin gefragt haben, welche Qualifikationen ich empfehlen würde. Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Meister für Schutz und Sicherheit, auf jeden Fall. Die Investition von dem Geld bekommt man auf jeden Fall zurück. Vor allem, wenn man noch was vorhat. Also wenn man wirklich was machen will, dann rentiert sich das auf jeden Fall. Ich würde ergänzen dazu, eventuell noch drüber nachdenken, Brandschutzbeauftragten oder Fachkraft für Arbeitssicherheit, Fachkraft für Umweltschutz gibt es, glaube ich, auch zu machen. Das sind Sachen, die einen teilweise überraschen können mit den Nutzen, den sie einem bieten. Mir hat das gerade der Brandschutzbeauftragte in China am Anfang immens geholfen, weil da kaum was im Bereich Sicherheit zunächst mal zu tun war, aber dafür umso mehr im Bereich Brandschutz. Ja. Also das ist auch immer eine gute Geschichte. Ansonsten sich sprachlich und schriftlich formulieren zu können, ist auch immer recht hilfreich. Und natürlich die Office-Palette, also Basic Computer Skills, Excel, Word, PowerPoint, das ist sicherlich auch hilfreich, dass man so ein bisschen generell das Handwerkszeug hat, um sich auch ordentlich zu präsentieren und vernünftig zu kommunizieren.
Gut, was war denn der beste Tipp, den Sie im Leben je erhalten haben?
Auch darüber habe ich ein bisschen nachgedacht. Also einer der besten Tipps, die ich bekommen habe, war, dass mir hier ein Corporate Security Manager von Singapur, der auch ein guter Freund von mir ist, mal gesagt hat, in der Situation, als ich ihn nach einer Entscheidungshilfe oder nach einem Rat gefragt habe, hat er mir damals gesagt, Armin, lehn dich doch ab und zu einfach mal zurück und denk darüber nach, what good thing can come out for you? Also was kann dabei Gutes für dich herauskommen? Okay. Erinnert mich ein bisschen an diese deutsche Weisheit, man soll die Dinge immer vom Ende her denken oder bei allem, was du tust, bedenke das Ende. Das halte ich für einen sehr guten Ratschlag, gerade angesichts der Notwendigkeit, Risiken zu erkennen und auch zu begrenzen in unserem Geschäft.
Ja, Herr Liebler, herzlichen Dank für das Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn jemand Fragen an Sie hätte, zum Beispiel, weil er auch sagt, okay, das ist jetzt mein Ding, hier nach China oder in die Welt zu gehen als deutscher Sicherheitsmitarbeiter, wie kann man Sie denn erreichen?
Also es gibt grundsätzlich 2 gute Möglichkeiten, mich zu erreichen. Einmal via E-Mail. Ich würde Ihnen dann noch die E-Mail-Adresse geben. Das wäre al@gsn-propertyservices.com.
Verlinke ich in den Shownotes.
Ja. Genau. Eine zweite Möglichkeit wäre via WeChat. Es gibt ja WhatsApp in Deutschland und das chinesische Pendant dazu. Natürlich alles komplett überwacht, so wie auch WhatsApp in Deutschland. Das chinesische Pendant dazu ist WeChat. Das ist ganz interessant. Auch da bin ich vertreten, auch den Namen. Wenn sich jemand einfach mal die Anwendung anschauen möchte, ist ganz interessant. Ist vielleicht ein bisschen vielseitiger einsetzbar als WhatsApp. Und das haben alle Ausländer in China und das haben auch alle Chinesen in China. Also es hat eine Menge Nutzer.
Okay.
Und auch da kann man mich gerne kontaktieren und mir mal eine Nachricht schreiben oder mal in meine Momente reinschauen. Da kann man immer Bilder mit Kommentaren posten, was ich auch regelmäßig mache. Facebook etc. ist hier nicht so leicht zu erreichen und das ist mir zu aufwendig, da immer ein VPN anzuschalten oder auch nicht. Also das heißt, das sind eigentlich die beiden Hauptkanäle.
Ja, dann, Herr Liebler, wie gesagt, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und vielleicht hören wir uns zunächst wieder mal im Podcast für Schutz und Sicherheit. Danke.
Das würde mich freuen. Vielen Dank, Herr Zitzmann.
Das war das Interview mit Armin Liebler, aber jetzt will ich euch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir schauen uns an, wer die Gewinner der 10 GSS-Fernlehrgänge sind. Und zwar sind das Michael Fischer, Hendrik Heinzel, Christiane Meiler, Robert Fix, Martin Hoog, Christoph Held, Martin Renner, Ariane Herrmann und Sven Reinhold. Wer mitgezählt hat, es haben aber nur 9 die Instruktionen aus der Folge 33 berücksichtigt und haben sich hier nochmal auf der AFS-Seite vorgestellt, von daher eben nur 9 Gewinner. Aber nun weiter mit den Interessenten für den Fernlehrgang Meister für Schutz und Sicherheit. Da haben wir ja nur einen in der Verlosung und qualifiziert sind folgende Teilnehmer: Mike Oettl, Sascha Sommer, Olaf Pötzsch, Frank Naugjoks, Kai Rosenkranz, Sascha Fruck, Dirk Reim, Jürgen Schneider, Sebastian Wolf, Peggy Richter, Markus Baumann, Assas Takur, Philipp Böhner, Sonja Hernsdorf, Mirko Schmidt und Anna Meyer alias François Horn. Für die Meister gilt genau dasselbe wie für die GSSler letzte Woche. Ich werde am Dienstag nochmal eine Post bei Facebook machen, speziell für die Meister. Dort bitte nochmal kurz vorstellen, warum gerade du den Lehrgang bekommen möchtest. Und der Teilnehmer, der die meisten Likes bekommt, der bekommt dann den Fernlehrgang Meister für Schutz und Sicherheit. Und er wird nächste Woche an gleicher Stelle hier im Podcast für Schutz und Sicherheit bekannt gegeben. Also Dienstag geht's los. Der Post ist dann bis Samstag 21 Uhr geöffnet und dann wird festgelegt, wer den Meister für Schutz und Sicherheit bekommt. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück und bis nächsten Montag.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss: wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.